Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schon seit knapp einem halben Jahr ist die Ampelregierung in Berlin in der Verantwortung und einer der großen bildungspolitischen Vorhaben war von Anfang an eine Reform des BAföG. Denn da waren sich alle Parteien sogar schon im Wahlkampf einig. So wie die Studienfinanzierung derzeit in Deutschland läuft, kann es nicht weitergehen. Morgen soll die BAföG-Reform dann durch den Bundestag und wir schauen heute schon mal drauf und reden auch drüber hier bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Das BAföG hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Relevanz verloren. Mittlerweile bekommt es nur noch jeder zehnte Studierende in Deutschland. Einer der großen bildungspolitischen Vorhaben der neuen Ampelregierung war deshalb von vornherein eine grundlegende Reform des BAföGs. Im Frühjahr wurde dann ein erster Schritt beschlossen. Die Sätze sollten um 5% steigen und auch die Elternfreibeträge sollten um 20% erhöht werden. Auf große Zustimmung ist der erste Aufschlag damals aber nicht gestoßen. Das hat zum Beispiel die Vorsitzende des FZS, Lone Grother, damals bei uns im Interview hier im Deutschlandfunk gesagt.
Das, was das BMBF jetzt plant als Verbesserung fürs BAföG, ist alles andere als eine Reform. Das sind Ausgleiche, die seit Jahren hätten passieren müssen und einfach verschlafen wurden. Also selbst das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die aktuellen BAföG-Sätze eben vermutlich verfassungsrechtlich nicht in Ordnung sind. Und das muss ausgeglichen werden und das schafft auch die Reform, die jetzt vom BMBF geplant ist, nicht.
Auf die Kritik hat die Ampel jetzt reagiert und noch Änderungen am Gesetz vorgenommen. Zum Beispiel soll es eine sogenannte Studienstarthilfe für junge Menschen in Bedarfsgemeinschaften geben. Morgen soll dann die BAföG-Reform im Bundestag beschlossen werden. Und darüber spreche ich jetzt mit Laura Kraft von den Grünen. Sie ist Obfrau im Bildungsausschuss des Bundestages. Hallo, Frau Kraft.
Hallo.
Laut dem Gesetzentwurf soll der BAföG-Höchstsatz auf 931 Euro steigen, von vorher 861. Ist das jetzt wirklich der große Wurf, auf den die Studierenden gewartet haben?
Ich glaube, das ist ein erster Schritt zum großen Wurf. Und das Ziel war ja, dass wir BAföG für mehr Studierende öffnen und dass die Studierenden mehr Geld bekommen. Und was wir auch geschafft haben, dass wir BAföG auch schon mal dem Hartz-IV-Satz mit angleichen. Das war ja bisher auch nicht gegeben. Und ich würde sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben ja gesagt, wir machen die BAföG-Novelle in mehreren Schritten. Und natürlich gehört es auch dazu, dass wir die Bedarfssätze anheben. Wir sehen ja auch, dass sich die Wohnungskosten bei den Studierenden und generell die Lebenshaltungskosten auch nochmal gesteigert haben. Ja. Und da müssen wir einfach dann auch eingreifen.
Ja, da mal anknüpfend, Sie haben es gesagt, die Lebenshaltungskosten steigen, die Mieten sind natürlich hoch wie nie in den Großstädten. Bei den ganzen Entlastungspaketen der Ampel hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Studierenden jetzt durchs Raster fallen, oder?
Also die Studierenden werden nicht vergessen. Also wir haben das ja auch beim Heizkostenzuschlag auch nochmal mitgemacht, dass die Studierenden da auch mitbedacht wurden. Und da wurde zum Beispiel auch nicht geprüft, und in was für einer Lebenssituation die leben. Also selbst die Studierenden mussten dann jetzt nicht nochmal nachweisen, dass sie jetzt alleine wohnen oder in einer WG, wo schon jemand anders BAföG bekommt. Also das, da haben wir auch gesagt, also ohne Beantragung, dass wir da helfen, dass wir da unterstützen. Ich glaube, da werden sie schon mitbedacht. Und ja, indem wir das BAföG nochmal erhöhen und das schon zum Wintersemester, das muss man ja auch dabei sagen. Also diese Reformschritte, die wir jetzt auch mit der 27. Novelle einleiten, die greifen ja schon zum Wintersemester. Damit schaffen wir ja auch ganz konkret Entlastung. Und die Studierenden, die profitieren zum Beispiel auch nochmal von dem 9-Euro-Ticket. Also es ist nicht so, dass wir die Studierenden vergessen. Wir haben versucht, möglichst schnell und sehr zielgerichtet Entlastung zu schaffen oder auch die Freibeträge zu erhöhen. Dadurch bekommen mehr Studierende BAföG oder die Bedarfssätze zu erhöhen, damit es einfach nochmal mehr Geld gibt. Und die Wohnpauschale, die ist ja auch nochmal gestiegen. Also ich glaube, dass schon zum Wintersemester viele Studierende wirklich profitieren werden.
Ja, neu ist jetzt auch die sogenannte Studienstarthilfe für besonders bedürftige Studierende. Was muss man sich darunter vorstellen?
Damit wollen wir einfach helfen, dass junge Menschen, wenn sie ihr Studium beginnen, wo viele Kosten anfallen, dass sie da einfach schon mal ganz konkret unterstützt werden können. Zum Beispiel muss man vielleicht umziehen in eine neue Stadt, sich da erstmal einrichten in seinem Studierendenzimmer oder in der WG. Und einen Laptop anschaffen, vielleicht noch Lernmaterialien anschaffen. Und vielen jungen Menschen fällt das eben schwer, vor allen Dingen, wenn sie aus nicht so vermögenden Familien kommen. Und das ist auch ein Hindernis. Also ich glaube, dass es schon auch ein Hindernis ist, bevor dann der BAföG-Antrag bewilligt ist, bevor auch wirklich Geld kommt, dann diese Anschaffung schon zu leisten. Und manche sind sich ja dann auch gar nicht sicher, kann ich mir den Start ins Studium leisten? Und diese Hürde wollen wir einfach nehmen, indem wir auch die Studienstarthilfe dann noch auf den Weg bringen.
Außerdem wird ja die Förderungshöchstdauer erhöht, also Regelstudienzeit soll da in Zukunft kein Kriterium mehr sein. Wie soll das denn, also wie soll die Regelung künftig aussehen?
Die Regelstudienzeit, die wird ja de facto von den wenigsten Studierenden eingehalten. Also wir sehen auch an den Zahlen, dass das überhaupt nicht der Realität entspricht, dass die wenigsten Studierenden ihr Studium in der Regelstudienzeit abschließen können. Und BAföG muss sich dieser Realität auch anpassen. Und das müssen wir einfach angehen, weil sonst verlieren wir da auch wieder junge Menschen, die eigentlich die Unterstützung brauchen würden. Und das müssen wir auch mit dem BAföG schaffen.
Ich hatte es anfangs gesagt, nur noch jeder Zehnte bekommt BAföG. Glauben Sie, dass sich die Anzahl der BezieherInnen jetzt durch die Reform wieder erhöht?
Das ist das Ziel. Also das müssen wir schaffen. Wir müssen natürlich auch schauen, was ist eigentlich die Problematik dahinter? Wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass wir viele Studierende gar nicht ins BAföG bringen? Und wenn man sich auch die Zahlen anschaut, also vor Jahrzehnten, in den 70ern war das noch ganz anders und heute ja, bekommt es nur noch jeder Zehnte. Es gibt aber nicht eine niedrigere Bedürftigkeit. Also die Studierenden sind ja da, die Studierendenzahlen sind da und man sieht auch, der Bedarf ist da. Wo hängt es? Also zum Beispiel, indem wir die Schriftformerfordernis abgeschafft haben, da ermöglichen wir zum Beispiel, dass die Beantragung einfacher wird. Also das ist ein Element davon. Aber wenn wir die Bedarfssätze erhöhen, wenn wir die Freibeträge erhöhen, also die Freibeträge zu erhöhen, das ist mit das größte Kriterium, warum junge Menschen überhaupt kein BAföG bekommen, also warum ein BAföG-Antrag letzten Endes nicht bewilligt wird. Und wenn wir da die Freibeträge um 20% erhöhen, was wir jetzt mit diesem ersten Reformschritt auch machen, dann werden wir schon mal das BAföG so in die Richtung öffnen, dass mehr Studierende BAföG bekommen können, BAföG-berechtigt sind. Und wir wollen dann in dem nächsten Schritt, also wir wollen ja noch eine strukturelle Reform auf den Weg bringen mit der 29. BAföG-Novelle, dass wir da auch die Elternunabhängigkeit mehr öffnen. Ziel des BAföG ist doch eigentlich, dass junge Menschen, die studieren wollen, dass sie studieren können, ohne darauf schauen zu müssen, aus welchem Elternhaus sie kommen. Es soll nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob ich studieren kann als junger Mensch oder nicht, sondern BAföG soll Chancen ermöglichen und das BAföG müssen wir so gestalten, dass es ankommt bei denjenigen, die es brauchen.
Und dazu soll morgen ein erster Schritt passieren. Morgen soll nämlich die BAföG-Reform im Bundestag verabschiedet werden. Und darüber habe ich mit Laura Kraft von den Grünen gesprochen. Sie ist im Bildungsausschuss des Bundestags. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kraft.
Vielen Dank.
Und wir bleiben beim BAföG und bei einer anderen Baustelle der Studienfinanzierung, an der wohl jeder, der BAföG in den letzten Jahren bezogen hat, schon mal verzweifelt ist. Die Bürokratie und auch die Antragstellung. Tatsächlich gibt es ja auch Umfragen, die zeigen, dass die komplizierte Antragstellung einige BAföG-Berechtigte abschreckt und sie dann darauf verzichten. Das haben wir ja gerade schon im Interview gehört. Aus diesem Grund haben sich in letzter Zeit einige kommerzielle Anbieter darauf spezialisiert, Studienanfängern bei der Antragstellung zu helfen. Und was davon zu halten ist, darüber berichtet Monika Haas.
Einen BAföG-Antrag problemlos ausfüllen, dank Webseiten wie MyStipendium oder Deine Studienfinanzierung. Für rund 25 Euro gibt's eine Hilfestellung im Netz. Im Gegenzug sollen Interessierte schnell durch den Fragebogen und leichter an das staatliche Fördergeld kommen. Der Zuspruch der Nutzer ist groß. Seit 2017 steigen die Klickzahlen bei Mein BAföG, erklärt Start-up-Mitgründer Philipp Leitzke.
Im Mai 2022 hatten wir beispielsweise 112.000 Besucher. Dazu muss man aber sagen, dass das Thema saisonal ist, also typischerweise vor Beginn des Wintersemesters am meisten los ist. Wir zählen mittlerweile über 350.000 Studierende, die sich für unsere Antragsassistenten registriert haben.
Auch die Studentenwerke verzeichnen eine gestiegene Nachfrage nach individueller Beratung. Ihre BAföG-Fachstellen informieren und helfen bei Problemen mit dem BAföG-Amt, ob es um Antragstellung, Förderbedingungen oder Fragen zur Rückzahlung geht. Anders als bei den Internet-Startups sind diese Leistungen für Studierende kostenlos und werden online, telefonisch oder mit persönlichem Termin vor Ort angeboten, erklärt Matthias Anbuhl vom Deutschen Studentenwerk.
Ich habe ein bisschen ein Problem mit diesen kommerziellen Portalen, weil BAföG ist letzten Endes eine Sozialleistung, eine Hilfe des Staates, wenn das Elterneinkommen nicht reicht. Und ich finde es deshalb schwierig, wenn für diese Studierenden, die auf finanzielle Hilfen angewiesen sind, es dann Bezahlangebote gibt.
Die Studierenden finden vor allem gut, dass ausführliche Zusatzinformationen auf der staatlichen Website BAföG digital zusätzlich helfen, den Antrag korrekt auszufüllen. Johanna Weidlich, Sprecherin der Landesastenkonferenz Bayern.
Dementsprechend ist von einem kostenpflichtigen Beratungsanbieter abzuraten. Man braucht es an sich nicht und Geld kostet es auch noch. Und das ist sowieso schon knapp, wenn man BAföG bezieht oder BAföG beantragen möchte.
Das größte Problem besteht für Studierende darin, sämtliche vorgeschriebenen Dokumente fristgerecht einzureichen. Nach Erfahrung von Johanna Weidlich verzichten viele eigentlich förderberechtigte Studierende deshalb auf BAföG. Andere schreckt der Aufwand ab für eine Förderung, deren Höhe nur teilweise die Kosten ihrer Studienzeit abdeckt. Die private Website Studis Online bietet neben vielen Informationen rund ums Studium auch kostenfreie Tipps zur Studienfinanzierung und einen BAföG-Rechner im Netz. Schwierige Fragen werden im Chatroom beantwortet oder individuell geklärt, weil die Regelungen so komplex sind, erklärt Oliver Jost von Studis Online.
Mit den Patchwork-Familien, das ist die komplizierte Stelle im Grunde. Die Geschwister, dass die zählen, welcher zählt, dass ein Unterschied ist, dass der, ob der Student ist oder noch Schüler. Und das können dann auch die ganzen Kommerziellen nicht mehr wirklich abbilden oder auch der Rechner kann das gar nicht mehr abbilden, weil dann musste man öfter rechnen, mehrfach.
Immerhin, einige Hürden sollen mit der nächsten BAföG-Novelle abgeschafft werden. Doch solange die Förderung vom Familieneinkommen abhängig bleibt, werden Schüler und Studierende schnellen Rat und einfache Ausfüllanleitungen suchen bei kostenpflichtigen Anbietern.
Kommen wir zu einem weiteren großen Thema, das die letzten Wochen und Monate beherrscht hat, zum Fachkräftemangel. An allen Ecken und Enden fehlt es gerade an qualifizierten Arbeitskräften, querverteilt über viele Branchen. Besonders hart scheint es die Hotel- und Gastrobranche zu treffen, weil da in der Corona-Zeit viele den Job gewechselt haben oder auch verloren haben. Weil jetzt viele befürchten, dass vielleicht wieder Schließungen anstehen im Herbst oder im Winter, sehen sich viele eher mal nach anderen vermeintlich sichereren Branchen um.
Campus und Karriere. International.
Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Da sucht man händeringend nach Personal in der Gastro- und auch in der Hotelbranche, wie Katrin Hondel berichtet.
Ob Gastro-, Event- oder Tourismusbranche, auch in der Schweiz fehlt überall Personal. Allein in Hotels und Restaurants gäbe es zurzeit 3-mal mehr freie Stellen als in Vorpandemiezeiten, hat die Schweizer Sonntagszeitung ausgerechnet. Und laut dem Branchenverband Gastro Suisse musste im April mehr als jeder vierte Betrieb mit zu wenig Personal auskommen. Einige, wie zum Beispiel das berühmte Berghotel Rigi Kulm bei Luzern, haben deshalb ihre Öffnungszeiten anpassen müssen und sind jetzt mehr zu als auf. Übernachtungen sind dort nur noch am Wochenende möglich. Das Selbstbedienungsrestaurant hat montags und dienstags geschlossen. Den Restaurant- und Hotelbetreibern soll jetzt unter anderem eine Imagekampagne des Verbands Gastro Suisse helfen. Motto: Wir arbeiten mit Leidenschaft im Gastgewerbe. Dabei, so heißt es, sollen auch die Unternehmen geschult werden, unter anderem zum Thema Wertschätzung von Angestellten. Personalsorgen meldet auch die Schweizer Eventbranche. Die Zürcher Street Parade etwa oder das Musikfestival Open Air St. Gallen beklagen einen enormen Schwund an Fachkräften. Jede vierte habe die Branche verlassen, berichtet der Fernsehsender SRF. Ebenfalls große Not herrscht in den Badis, also den Schwimmbädern. In der aktuellen Hitzewelle wären Badi-Schließungen aber definitiv keine gute Idee. Im Kanton Zürich behelfen sich jetzt mehrere Schwimmbäder mit den Diensten einer privaten Sicherheitsfirma gegen den akuten Bademeistermangel.
Und wir bleiben beim Thema Fachkräfte in der Hotel- und Gastrobranche. Denn nicht nur Corona schreckt viele ab, es ist auch das schlechte Image der Branche. Lange Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und wenig Aufstiegschancen. Das haben wir ja gerade ja schon auch aus der Schweiz gehört. Dabei hat sich das längst verändert, sagt der Brancheverband DEHOGA und hat am vergangenen Wochenende in Meißen in Sachsen eingeladen, um für sich zu werben. Tourismustalente gesucht war das Motto und der DEHOGA hatte zu einer Dampferfahrt mit Drei-Gänge-Menü eingeladen. Alexandra Gerlach war für uns mit dabei.
Mal gucken, wie die Leute aussehen.
Herzlich willkommen, ich bin der Axel, das ist die Antje.
Es ist Sonntagmittag. Das Thermometer zeigt 38 Grad Celsius und der heiße Wind peitscht in Böen über die Anlegestelle am Meißner Hochufer. Axel Klein, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, hat gemeinsam mit dem Landestourismusverband Sachsen Jugendliche eingeladen zu einer Dampferfahrt und einem Dreigang-Azubi-Menü in einem Landgasthof. 35 Jugendliche zwischen 13 und 17 sind mit ihren Eltern nach Meißen gekommen, um sich zu informieren. Die Erwartungen unterschiedlich.
Vielleicht, dass ich eine Richtung für meinen Beruf finde. Ja, dass ich halt weiß, was ich machen möchte.
Genau, also wir wollen gerne, dass der Benoit einfach mal guckt, ob das was für ihn ist. Restaurantfachmann und auch in den Tourismus mal reingucken.
Ich kann halt gut Spaß machen und so mit den Leuten. Und kann halt auch gut mit Leuten umgehen generell.
Ja, das wäre so mein Ziel. Und mich hat das immer sehr beeindruckt, wie die Angestellten das hinbekommen, dass man sich als Gast so wohlfühlt. Und das möchte ich gerne in der Zukunft auch erreichen.
Die 17-jährige Alexandra Walter aus Dresden hat sogar bereits 3 Praktika in der Hotellerie absolviert. Alle 3 Häuser gehörten zum hochklassigen Segment der Branche. Die Rolle der Gastgeberin hat ihr großen Spaß gemacht. Die üblichen Arbeitszeiten, auch an Wochenenden und Feiertagen, können die Schülerin nicht schrecken.
Ja, das ist mir bewusst, aber man hat natürlich trotzdem also 40-Stunden-Woche. Aber ich glaube, das ist für mich kein großes Problem, dadurch, dass mir das so viel Spaß macht.
Mit dem historischen Raddampfer geht es elbabwärts. An Bord werden Drinks von Auszubildenden gemixt und erste Kontakte geknüpft. DEHOGA-Chef Klein hat die Parole ausgegeben, jeder solle netzwerken. Mit den Vertretern aus Hotellerie, Tourismus, Industrie- und Handelskammer sowie einigen Gastronomen aus der Region, die mit an Bord sind.
Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir das, was wir an attraktiven Berufen haben, nach außen tragen. Wir müssen mehr auf Leute zugehen.
Mit der Aufhebung der Corona-bedingten Einschränkungen ist auch das Geschäft der Hoteliers und Gastronomen wieder voll angelaufen. Doch fast alle klagen über zu wenig Personal. Sowohl im Küchenbereich als auch im Service fehlen vor allem jüngere und ganz junge Kräfte. 2020 wurden in Sachsen rund 900 Ausbildungsverträge in diesem Bereich geschlossen. Im Jahr zuvor waren es noch 100 mehr. Die Gastronomie müsse sich wandeln, meint DEHOGA-Chef Klein.
Jetzt macht sie gerade. Wir haben also auch neue Ausbildungsvergütungen. Die werden ab 1. August deutlich erhöht werden. Die sind jetzt im 1. April schon mal erhöht worden. Das ist ein Steinchen von vielen.
Im Landgasthof zum Ross im Elbweindorf Diesbar nimmt sich Chefin Gabriele Dörner Zeit für die Jugendlichen, die an diesem Tag mal reinschnuppern wollen in die Gastronomie. Lässt sie probeweise Zimmer herrichten und im Restaurant einzelne Gänge servieren. Sie führt das Gasthaus in 4. Generation und findet, dass ihr Handwerk zu Unrecht so ein schlechtes Image hat.
Man darf nicht immer nur sehen, dass wir am Wochenende und an Feiertagen arbeiten müssen. Wir haben einen ganz tollen Beruf. Wir dürfen mit Menschen arbeiten. Wir dürfen für Menschen da sein. Wir dürfen kommunikativ tätig sein. Wir dürfen kreativ sein. Allein in der Küche, was man da alles so auf die Beine stellen kann, wenn man ein paar Ideen hat, ein bisschen Kreativität mitbringt und ganz einfach offen ist, für andere da zu sein.
Die Resonanz der Jugendlichen ist weitgehend positiv.
Mir hat es bis jetzt sehr gut gefallen. Wir durften auch viel Praktisches ausprobieren. Und ich habe auch Desserts zum Gast gebracht. Es war sehr schön.
Sehr gut, dass man selber mal Hand anlegen konnte, diese Getränke selber zu mixen.
Kannst du dir vorstellen, in der Gastronomie zu arbeiten?
Ja.
Im Landtag in Bayern ging es in dieser Woche um das neue Hochschul-Innovationsgesetz. Und das soll unter anderem Hochschulen die Möglichkeiten geben, Studiengebühren für ausländische Studierende zu erheben. Daran gab es ordentlich Kritik. Zum Beispiel hat sich heute das Deutsche Studentenwerk zu Wort gemeldet. Gebühren für ausländische Studierende führen demnach nicht nur zu einem großen internationalen Wettbewerbsnachteil, es sei auch ein viel zu hoher Bürokratieaufwand, so das Studentenwerk. Beschlossen ist das Gesetz aber noch nicht und wir werden das hier natürlich weiter für Sie beobachten. Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Jetzt kommen die Nachrichten und dann geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.